Ja, herzlichen Dank für die freundliche Aufnahme bei euch. Ich freue mich, dass ich zum ersten Mal hier sein darf. Ich habe schon einiges gehört, immer wieder auch durch die Rundbriefe, die der Sebastian verschickt. Ja, schön. Ich habe mich besonders gefreut, dass es in Ostdeutschland ist. Ich komme selber aus Ostdeutschland. Ich liebe Ostdeutschland. Und wir kommen immer wieder an gewissen Abständen mit meiner Frau zu dem Punkt, dass wir sagen, wir bleiben hier. Wir können uns nicht vorstellen, nach Westdeutschland zu ziehen. So, und ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Ist einfach wunderschön, wenn man heute hier lang fährt. Ich hoffe, wir dürfen gleich beim Du bleiben am Anfang. Wenn ihr das gesehen habt oder das hier seht, das ist einfach wunderbar, die Schöpfung Gottes zu sehen, ihn zu loben und anzubeten dafür, dass er alles so wunderbar gemacht hat und dass er sich den Menschen offenbart in dem Gemachten, in dieser allgemeinen Offenbarung. Und viel, viel wichtiger und viel kostbarer noch, dass er uns seine spezielle Offenbarung gegeben hat hier in seinem Wort, in der Bibel. Und dass das unsere Grundlage ist, auf der wir uns hier versammeln dürfen und können. Ja, ich möchte kurz noch mal sagen, meine Stimme hält momentan. Ich habe diese Mail nur an ein paar enge Mitarbeiter verschickt, bitte zu beten, dass meine Stimme hält. Die war nämlich am Donnerstag fast komplett weg. Ich habe einen Infekt bekommen, der ist auch nicht weiter schlimm gewesen, aber der hat sich auf meine Stimmbänder gelegt. Also Kehlkopf und Stimmbänder waren, naja, wo ich gedacht habe, Herr, es ist dein Plan, es ist dein Sonntag und wenn du willst, wird es stattfinden. Und wenn nicht, das lasse ich einfach mal außer Acht jetzt. Also wenn du willst, wird das stattfinden. Und der Herr hat es geschenkt, dass es doch geklappt hat. Ja, ich wurde gebeten, ein paar Worte zu mir selbst zu sagen. Ist eigentlich gar nicht so wichtig, aber damit ihr wisst, wer hier vorne steht, also mein Name, der ist am unwichtigsten von allem. Ich bin 38 Jahre alt, ich bin verheiratet mit meiner Frau Ina. Wir haben 5 Kinder im Alter von 3 bis knapp 14 Jahre. Also das ganze Spektrum momentan, was wir zu Hause haben. Und es ist sehr herausfordernd, aber wir dürfen auch sehr dankbar sein für den Segen, den Gott schenkt. Ja, ich bin Mitarbeiter der Mission für Südosteuropa. Friedemann Wunderlich, dürfte euch ja ein Begriff sein, ist quasi mein Chef, ist der Missionsleiter. Ja, und von ihm soll ich herzlich grüßen auch. Und auch von Wilfried Block, mit dem habe ich am Mittwoch telefoniert. Und er sagte, wenn du es nicht vergisst, grüß bitte, wenn du dort in Hohenstein bist, bei den Geschwistern. Wir haben heute ein Thema vor uns heute Morgen. Das Thema Zorn, das ist gefährlich. Das ist wirklich gefährlich. Es ist ein seelsorgerliches Thema. Das ist also kein Thema, wo wir sagen, wir nehmen uns jetzt einen Bibelabschnitt und gehen jetzt durch, Thema Auslegungspredigt, das mache ich unheimlich gerne und das liebe ich, aber das kann man mit diesem Thema nicht machen. Sondern man muss sehen, was sagt die Bibel an verschiedenen Stellen. Und ich habe vor einigen Jahren angefangen, mich mit diesem Thema zu befassen und habe nach Literatur Ausschau gehalten und habe auch gemerkt, dass es da gar nicht viel gibt. Und das war der Beweggrund, dass ich einiges zu Papier bringen durfte. Und ich habe dieses Buch auch mitgebracht, wer das gerne sich ansehen möchte. So sieht es aus, es liegt hier drüben, kann man auch erwerben an dem Büchertisch. Und da sind die Gedanken zusammengebracht, die der Herr geschenkt hat. Es ist nicht ausschöpfend, das sage ich gleich vorweg. Man kann zu dem Thema viel mehr sagen, viel mehr schreiben. Und es ist auch ganz schwierig, jetzt in den nächsten, sag mal, 50, 55 Minuten dieses Thema völlig ausschöpfend unter die Lupe zu nehmen. Das funktioniert nicht. Deswegen müssen wir uns heute Morgen mit einem, ich sag mal, Querschnitt zufrieden geben, mit einer Übersicht. Ich hoffe aber doch, dass wir die wichtigsten Punkte da mit hineinnehmen heute Morgen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Sind dir schon mal, wir sagen das ja so im Umgangsdeutsch, die Sicherungen durchgebrannt, dass so mit dir richtig was durchgegangen ist, dass du im schlimmsten Fall sogar ausgerastet bist oder dass du Gedanken hattest, wo du sagtest, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Wie komme ich denn auf solche Gedanken? Das grenzt ja beinahe an Mord und Totschlag. Zorn und Wut, das ist ein verdrängtes Thema. Man kann auch sagen, das ist ein Tabuthema. Es gibt ja verschiedene Bereiche, die sind tabu, da redet man nicht drüber. Und Zorn und Wut, das gehört zweifelsfrei dazu. Offiziell hat damit niemand Probleme. Wahrscheinlich auch nicht von all denen, die hier in diesem Raum sitzen. Offiziell zumindest. Aber inoffiziell, und da möchte ich unsere Gedankengänge gerne hinführen, sagt uns die Schrift, dass jeder damit ein Problem hat. Nicht nur Einzelne, sondern jeder. Bei Erwachsenen ist es so, dass sie das sehr oft geschickt verbergen können. Man sagt es auch, man kann die Wut oder den Zorn in sich hineinfressen. Das andere wäre, ihr freien Lauf zu lassen, dass es nach außen sichtbar wird. Und nur Gott und unsere Familienangehörigen wissen, wie wir uns tatsächlich in unseren vier Wänden verhalten, denn dort zeigen wir unser Gesicht, unser wahres Gesicht und geben uns oft, wie wir wirklich sind. Also wenn wir uns erkennen wollen, wie wir wirklich sind, dann ist es gut, nicht jetzt hier zu sehen, wie wir uns jetzt hier geben und wie wir vorbereitet auch in den Gottesdienst kommen, sondern uns zu beobachten, wenn wir in unserem Alltag sind, besonders in Stresssituationen. Dann zeigen wir unser wahres Gesicht. Und wir als Erwachsene können das sehr geschickt verbergen. Bei Kindern sieht es schon anders aus. Kinder ist es völlig egal. Die werfen sich im Supermarkt an der Kasse auf den Fußboden und kriegen einen Wutanfall, weil sie den Kinderriegel nicht bekommen. Und da merken wir, dass das schon sehr früh beginnt. Ich hatte einige Gespräche über diesen Zusammenhang mit verschiedenen Leuten. Eine Schwester sagte mir, Zorn dürfte doch im Leben eines Christen, eines hingegebenen Christen, der es ernst meint, bei allen Fehlern, die er begeht, und bei aller Sünde, in die er tappt, dürfte das doch bei einem echten Kind Gottes, was wiedergeboren ist, nicht mehr anzutreffen sein. Oder, fragte sie, das passt doch gar nicht zum Charakter eines neugeborenen Kindes Gottes. Nun, ich sagte ihr, das stimmt, du hast recht. Es passt nicht zum Charakter. Dennoch ist es oft da. Was meinen wir, wie oft oder wie viel Raum die Bibel diesem Thema gibt? Wenig oder viel? Als ich angefangen habe, mich mit diesem Thema zu befassen, das ist ein paar Jahre her, dann habe ich die Schrift einfach gelesen unter diesem Wort, unter diesem Aspekt, unter diesem Zusammenhang, unter diesem Thema. Und ich habe gesagt, naja gut, einiges fällt dir jetzt ein, zum Neuen Testament, auch das haben wir ja, eins haben wir ja vorhin gerade gelesen, ein Werk des Fleisches, der Zorn ist ein Werk des Fleisches, und Paulus fordert nochmal auf, im Epheserbrief und so, und Jakobus fordert auf, nicht zornig zu sein. Und dann denken wir vielleicht an den Zorn des Herrn Jesus, der eine ganz andere Kategorie ist als unser sündiger Zorn, da geht es um heiligen Zorn. Und dann haben wir vielleicht noch ein paar alttestamentliche Beispiele in unserem Kopf, die uns vielleicht einfallen. Und dann war es das aber auch schon. Und so habe ich auch gedacht und ich habe dann bemerkt, dass die Heilige Schrift diesem Thema einen riesen Raum gibt. Das Wort Zorn, ich bin nach der revidierten Elberfelder gegangen. Es kann sicherlich ein bisschen variieren zur alten Elberfelder und auch zur Luther, weil da die Begriffe manchmal ein bisschen anders gewichtet sind. Das Wort Zorn lesen wir über 400 Mal in der Bibel. 400 Mal. Das Wort Wut oder Grimm über 100 Mal, also nochmal extra. Also über 500 Mal haben wir diesen Zusammenhang in der Heiligen Schrift. Und es zeigt uns, dass das nicht irgendwo eine Sache ist, die unter den Teppich zu kehren ist und die ja, einfach, die man getrost übergehen kann. Das zeigt, es ist nicht irgendein Thema. Es ist enorm wichtig für uns. Und weil die Heilige Schrift so viel darüber zu sagen hat, ist es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal einen Vortrag über dieses Thema gehört habt. Vielleicht sogar noch nie. Weil aber dieses Thema für unseren Alltag so extrem wichtig ist, müssen wir uns darüber Gedanken machen. Und ich möchte das nochmal herausstellen, ich sage das zuerst zu mir, nicht zu euch, sondern zu mir. Das Schwert trifft nicht zuerst. Ich möchte ausgehen von drei Bibelstellen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt das mit mir auf. 2. Korinther 12, Vers 20 ist der erste Vers. Und ich muss immer zwischendurch ein bisschen auf die Uhr sehen, weil sonst Ich glaube, Alexander Seibel hat das gesagt, mal irgendwie. Er hat wohl die Gabe der Länge oder so. Und ja, und genau, das Charisma der Länge. Und da muss man aufpassen. 2. Korinther 12, Vers 20. Und lesen wir das bitte mal unter dem Zusammenhang, unter dem Blickwinkel, an wen das geschrieben ist. Das ist nicht an Ungläubige geschrieben, was hier steht. 2. Korinther 12, 20. Denn ich fürchte, dass ich euch bei meinem Kommen, also er wollte sie besuchen, vielleicht nicht als solche finde, wie ich will. Und dass ich von euch als solcher befunden werde, wie ihr nicht wollt. Jetzt kommt ein Doppelpunkt. Und jetzt befürchtet er, dass er Folgendes vorfindet. Streit, das vielleicht Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsüchteleien, Verleumdungen, Ohrenbläsereien, Aufgeblasenheit, Unordnungen da sind. Nochmal kurz, er befürchtet, dass wenn er nach Korinth kommt, dass Zorn da ist in der Gemeinde. Dann im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 8. Es geht um das praktische Ausanziehen des neuen Lebens und das Ablegen des alten Menschen. Und da schreibt Paulus an die Kolosser, jetzt aber lebt auch ihr das alles ab. Und jetzt kommt ein Doppelpunkt, also wieder eine Aufzählung. Ähnlich wie wir es gerade bei Paulus gefunden haben. Zorn, Wut, Bosheit und so weiter. Also hier merken wir schon, hier wird eine Unterscheidung vorgenommen zwischen Zorn und Wut. Das ist also auf den zweiten Blick nicht unbedingt das Gleiche. Es hängt eng miteinander zusammen, aber es ist hier nicht identisch. So, und dann haben wir noch ein paar Seiten zurück, Epheser 4, 31. Hier geht es auch wieder um das Leben des Gläubigen, um das praktische Leben des Gläubigen. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Hier merken wir, das ist fast gleich mit dem, was Paulus an die Kolosser schreibt. Kolosser und Epheserbrief, das sind ja so Parallelbriefe, wo vieles gleich ist, vieles ähnlich ist und die sich gegenseitig auch ergänzen. So, jetzt könnten wir noch dazu nehmen, Jakobus 1, Vers 19 und 20. Wer sich das notieren will oder in dem Buch nachschlagen will, wir können das nicht alles der Zeit halber jetzt lesen. Oder 1. Timotheus 2, Vers 8 und Titus 1, Vers 7. Diese könnten wir jetzt noch dazu lesen. Ich tue das nicht, weil wir uns ein bisschen ranhalten müssen. Aber man merkt, wenn wir alle diese Verse gelesen haben, kommen wir zu einem Schluss. Die Empfänger waren Christen. Es waren Gemeinden und es waren Einzelpersonen. Das heißt, dieses Thema richtet sich nicht an die da draußen, wo wir sagen, ja, das sind die Ungläubigen, ja, die können halt nicht anders und die leben halt so, aber wir machen das nicht. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir uns unbedingt merken sollten. Paulus schreibt, und die Schrift wendet dieses Thema auf die Christen an. Es gibt eine Faustregel in der Auslegung der Schrift. Und diese besagt, wenn bestimmte Dinge angesprochen werden, zum Beispiel in den Briefen, dann bedeutet das, dass das für die Empfänger auch von Bewandtnis war. Ich sag's mal mit meinen Worten, der Geist Gottes weckt keine schlafenden Hunde in dem Moment, sondern er schreibt über Zorn und richtet diese Briefe an die Gemeinden des Neuen Testamentes und hat damit ein Ziel, will sie aufmerksam machen auf diese Sache, die in ihrem Leben dort im Argen ist. Das ist eine Regel in der Auslegung der Schrift. Also es hat immer eine Bewandtnis, wenn der Geist Gottes etwas anspricht. Das bedeutet also, es war in diesen Gemeinden anzutreffen. Mindestens in diesen dreien. Korinth, Kolosse und im Epheserbrief. Und wenn man überlegt, dass es vielleicht sogar Rundbriefe waren, dann hat es noch eine weitere Bedeutung. Wir merken also, wie wichtig und wie groß dieses Thema ist. 5 Punkte. Ich versuche, die so kurz wie möglich zu halten. Erstens, was ist Zorn? Zorn ist ein Gemütszustand, sagen manche. Zorn ist ein Gefühl, sagen andere. Man kann es so formulieren, dass Zorn ein Zustand ist, in dem man lebt. Zorn kann im Herzen sein, Zorn kann im Menschen sein, Zorn kann im Denken Raum gewinnen, ohne dass er ausbricht. Zorn kann unterschwellig sein, Zorn kann nicht sichtbar sein. Du hast manchmal ausgeglichene Personen. Die machen auf dich einen Eindruck, dass sie voller Frieden sind. Aber sie sind es nicht, weil in ihren Herzen etwas tobt. Wut ist dann die Form, wo der Zorn zum Ausdruck kommt. Wut wäre dann dieses negative Gefühl, also eine Emotion. Wenn ich Zorn Raum gebe, dann habe ich einen Zornausbruch und dieser zeigt sich, indem ich wütend werde. Das ist wie so ein Vulkan. Der Vulkanzorn bricht aus und er entlädt sich durch Wut. Wir merken also, Zorn und Wut ist nicht unbedingt identisch, hat aber sehr viel miteinander gemein. Wut ist, wenn man ihn mit einem Ausbruch eines Vulkans vergleicht oder mit einem Anfall vergleicht, eher kurz, während Zorn anhaltend ist. Zorn bleibt. Auch wenn der Wutanfall sich legt, Zorn bleibt. Manchmal verwendet die Schrift ist austauschbar. Wut und Zorn, Zornausbrüche, Wutausbrüche. Aber man kann es dennoch unterscheiden. Hier wäre jetzt gut, einen Exkurs zu machen zum gerechten Zorn. Das können wir der Zeit halber nicht tun. Nur so viel gerechter Zorn, da fällt uns zum Beispiel Jesus selbst ein. Die Tempelreinigung, dort hat er gerechten Zorn. Was ist gerechter Zorn? Gerechter Zorn hat immer mit der Ehre Gottes zu tun. Wenn man die Ehre Gottes sucht und gerechter Zorn hat nie etwas mit Ausrasten zu tun. Ja, es gibt eine sogenannte Übersetzung der Bibel, die Volksbibel. Es ist keine Bibel. Dort wird, ich glaube, an dieser Stelle, wo der Herr in den Tempel kommt und wo die Tempelreinigung vollzieht, steht da, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, steht da, Jesus rastete völlig aus. Das ist Gotteslästerung. Jesus ist nie ausgerastet. Er ist der heilige Sohn Gottes, ohne eine Sünde, reines Lamm, ohne Flecken, heilig, tadellos, allein anbetungswürdig. Niemals ist er im negativen Sinne, so wie es in dieser flegelhaften Übertragung steht, hat er so gehandelt. Niemals. Gerechter Zorn hat immer mit der Ehre Gottes zu tun und richtet sich gegen die Sünde, gegen den, der im Hintergrund steht, gegen den Teufel, gegen Satan und seine Dämonen, seine Vasallen. Es hat immer, also das ist auch, können wir uns merken, es hat mit Gottes Ehre zu tun. Wir suchen Gottes Ehre, während sündiger Zorn, darauf kommen wir dann gleich, darauf aus ist, die eigene Ehre zu suchen. Das ist der große Unterschied. Gerechter Zorn sucht Gottes Ehre. Und er äußert sich völlig anders als ein Wutanfall. Und sündiger Zorn sucht die eigene Ehre. Meine eigene oder deine eigene Ehre. Das wäre ein extra Thema für sich, gerechter Zorn. Aber heute geht es um diese negative Emotion. So, wir haben versucht zu klären, was Zorn ist. Die zweite Frage, wo kommt Zorn her? Dazu folgende kurze Anekdote. Ein Mann, der zu Zorn und Wut neigte, beschloss, in die Natur zu ziehen und als Einsiedler zu leben. Sein Ziel war, von keinem Menschen mehr zum Zorn gereizt zu werden. Während er so am Bächlein hockte und seinen Krug mit Wasser füllte, fiel der Krug, nachdem er ihn auf einen Stein gestellt hatte, um. Dies geschah auch ein zweites Mal und ein drittes Mal. Darüber wurde er so zornig, dass er den Krug nahm und an einen Felsen warf und er zerschellte. Jetzt wurde ihm bewusst, dass sein Zorn nicht von außen an ihn hineinkam, in ihn hineinkam, sondern von innen aus ihm heraus. Und so kehrte er zurück zu den Menschen und lebte nicht mehr als Einsiedler. Das sagt viel aus. Diese Begebenheit zeigt uns auf anschauliche Weise, dass sündiger Zorn seinen Ursprung im menschlichen Herzen hat. Wir lesen uns Markus 7, Vers 14. Und als er die Volksmenge wieder herbeigerufen hatte, sprach er zu ihnen: Hört mich alle und versteht. Da ist nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, das ihn verunreinigen kann, sondern was aus dem Menschen herausgeht, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Vers 21. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor: Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Dazu noch in Lukas 6, Vers 45. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Das ist das biblisch bewiesen, was wir gerade in dieser Kurzgeschichte gehört haben. Jonathan Edwards hat mal gesagt, das menschliche Herz ist außerordentlich anfällig für unangebrachten und sündhaften Zorn und ist von Natur aus voller Stolz und Egoismus. Das hört man heute nicht mehr gern. Und das sagt man heute auch nicht mehr gern. Wer hört schon gern über sein eigenes Herz, dass es voller Stolz und Egoismus ist? Aber dennoch ist es das, was die Schrift uns sagt. Wenn wir in das Buch der Sprüche hineingehen, lesen wir einen ganz wichtigen Vers. Und das ist ein Vers, den wir normalerweise alle auswendig lernen sollten, weil er diese Grundwahrheit der Schrift auf den Punkt bringt. Sprüche 4, Vers 23. Dort heißt es: Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Was ist mit Herz in der Schrift gemeint? Damit ist nicht das Organ gemeint. Nicht das Organ, was das Blut pumpt, sondern mit Herz in der Schrift ist der Sitz unseres Seins gemeint. Dort finden unsere Gedanken statt. Dort ist unser Charakter zu Hause. Das sind wir. Das ist unsere Persönlichkeit. Das ist das Herz der Schrift, wie es die Schrift zusammenträgt und wie sie es auf den Punkt bringt als Definition. Und wenn wir in den Sprüchen lesen, dass wir unser Herz behüten sollen, dann haben wir eine Begründung dafür. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Haben wir schon mal über diesen Satz nachgedacht? Aus unserem Herzen entspringt die Quelle des Lebens. Das bedeutet, alles das, was wir denken, alles das, was wir sagen, alles das, was wir tun oder auch nicht tun, kommt dort heraus. Egal, was du tust, egal, was ich tue, es kommt aus meinem Herzen. Das ist mein Leben. Dort bin ich zu Hause. Das bin ich letztendlich. Und deshalb muss unser Hauptanliegen sein, den Wert bei der Veränderung in unserem Leben. Wir wünschen uns Heiligung in unserem Leben, dass wir fortschreiten in der Heiligung, dass wir uns verändern lassen in das Bild des Herrn Jesus. Und damit das geschieht, müssen wir den Wert, oder müssen wir dort ansetzen, wo der Ursprung ist. Das ist unser Herz. Es geht also um die Veränderung unseres Herzens. Und das ist die zweite Frage, die ich stellen möchte. Wann haben wir das letzte Mal ein ein Thema gehört oder eine Predigt gehört, wo der Wert darauf gelegt worden ist, auf die Veränderung des Herzens. Wir hören sehr oft, zumindest geht es mir so, man hört sehr oft und man ist auch geneigt, selber sehr oft über Verhalten zu reden. Du darfst das nicht, du darfst jenes nicht und du musst das so tun. Und bei den Kindern ist es auch so. Da ist man schnell dabei, in der Erziehung zu sagen, ja, wir wollen doch darauf achten, dass wir uns nicht so geben, was sollen die Leute denken und so weiter. Ohne dass man weit vorausgucken muss, ist man dann in einer Verhaltenstherapie à la Psychologie gelandet. Da geht es ums Verhalten, da geht es um das Äußere, da geht es um unser Erscheinungsbild nach außen, da geht es darum, wie wir uns geben. Aber wie es in uns drin aussieht, ist was ganz anderes und manchmal das Gegenteil. Und das möchte die Schrift nicht. Die Schrift hat dafür einen pikanten Begriff. Und der trifft mich jedes Mal, wenn ich davon lese und wenn ich mich selbst dabei ertappe. Dieser Begriff ist Heuchelei. Diesen Begriff hat die Bibel dafür. Und dieser Begriff wird immer dann angewendet, wenn man nach außen etwas gibt, was man innen drin nicht ist. Und das trifft mich, wenn ich das lese, wie ein Schlag, fast jedes Mal. Weil ich sage dann, Mensch Thomas, was bist du für ein Heuchler? Und das macht auch demütig. Weil man zu dem Schluss kommt, dein eigenes Herz, das kannst du selbst nicht verändern. Das geht nicht. Und du bist umso mehr auf den angewiesen, der die Herzen kennt. Was hatten wir vorhin gesagt? Wie oft steht Zorn und Wut in der Schrift? Über 500 Mal. Über 1000 Mal steht der Zusammenhang mit dem Herzen in der Schrift. Das ist Wahnsinn, so oft. Und wir reden so wenig darüber. Wir machen uns so wenig Gedanken über unseren inneren Zustand. Sind oft zufrieden mit der Fassade, mit dem Schein. Aber das will der Herr nicht. Er möchte die Veränderung unseres Inneren, unseres Charakters. Wenn es heißt im 2. Korintherbrief, dass wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn ansehen und so verwandelt werden, dann geht es nicht um eine Verwandlung des Verhaltens, sondern geht es um eine Verwandlung des Herzens, was dann natürlich in einem weiteren Schritt in der Veränderung des Verhaltens sichtbar wird. Aber das ist der Werdegang. Erst das Herz. Und aus dem Herzen heraus kommt dann die Frucht. Sonst ist es nicht echt. Und das ist wirklich sehr, sehr nachdenklich. Deswegen merken wir uns wenigstens, wenn wir diesen Vers auswendig kennen, ist das ganz viel wert. Sprüche 4, Vers 23. Ein kurzer Vers, der uns begleiten soll jeden Tag. Ja, und Galater 5, Vers 20, das haben wir uns vorhin in der Einleitung gelesen. Bin dankbar dafür. Und ich möchte ihn nochmal zitieren. Galater 5, Vers 20 heißt, oder ich lese schon mal ab, Vers 19, das ist ja dann die Werke des Fleisches im Gegenteil zur Frucht des Geistes. Wir merken das schon anhand der Begriffe Frucht und Werk. Eine Frucht wächst, die Frucht des Geistes wächst, sie reift heran. Und das Werk des Fleisches, das geschieht von uns aus. Das geschieht durch unser Tun, durch unser Herz. Und da heißt es in Galater 5, Vers 19, offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Und dann heißt es in Vers 20, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zorn, Ausbrüche, steht bei mir. Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, das hat alles damit zu tun. Zornausbrüche hat mit Selbstsucht zu tun, da sage ich gleich noch was dazu, hat mit auch dann kommen Parteiungen, dann Zwistigkeiten und Streitereien. Und Zorn ist also ein Werk des Fleisches. Es ist eine Eigenschaft des natürlichen, nicht geretteten Menschen. Das heißt also, wir wurden bereits so geboren. Das ist bei jedem Baby, was geboren ist, nach ganz kurzer Zeit zu beobachten. Es macht es unbewusst, aber es schreit die Wohnung zusammen, schon mit so ein paar Wochen alt. Und wenn es dann 2, 3 Jahre ist, muss man nicht beibringen, Zornausbrüche. Geschieht von alleine. Wenn es was nicht kriegt, dann gib ihm. So sieht's aus. Also es steckt in uns drin, wir wurden so geboren. Mit zornigem Herz. Es ist also ein Charaktermerkmal des Menschen ohne Gott. Zorn steckt in unseren Herzen und wir bringen es auf den Punkt mit drei Worten: Es ist Sünde. Das sagt die Schrift dazu. Zorn ist Sünde. Und hier möchte ich mal kurz stehen bleiben. Ein Mitarbeiter von John MacArthur hat gesagt, man kann durchaus sagen, dass die Neigung zur Selbsterhöhung den Wesenskern der Sündhaftigkeit ausmacht. Ich finde das einen sehr interessanten Satz. Der Kern der Sünde ist, sich selbst auf den Thron zu setzen. Und alles, was damit zu tun hat. Alles muss ich mir unterwerfen, ist der Kern der Sünde. Es muss nach mir gehen, nach meinen Gedanken, nach meinen Wünschen. Und ich sag's mal überspitzt, wenn das nicht geschieht, wird das Hindernis aus dem Weg geräumt. Das ist der Kern der Sünde. Und das finden wir bei der Rebellion Satans. In Jesaja 14, Vers 13 lesen wir davon. Das ist ja der Ursprung der Sünde sozusagen. In Jesaja 14, Vers 13, in Vers 12 wird er als Glanzstern, Sohn der Morgenröte beschrieben. Und in Vers 13 wird ihm dann der Vorwurf gemacht. Jesaja 14, Vers 13. Und du sagtest in deinem Herzen, hier merken wir wieder, wo es herkommt. Du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Und jetzt geht's weiter. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Und dann kommt sein Fall, doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt in die tiefste Grube. Ich will. Das ist die Sünde dieses wunderbar geschaffenen Engels gewesen. Er wollte sein wie Gott, er wollte sich auf den Thron setzen. Und diesem steht natürlich Gottes Ehre diametral entgegen. Dieser Fall des Satans, er wollte Ehre für sich, er wollte Gott gleich sein, er wollte der Größte sein, er wollte, dass sich ihm alles unterwirft. Und diesem steht natürlich entgegen, dass Gott sagt, dass er seine Ehre keinem anderen gibt. In Jesaja 42, Vers 8 heißt es, ich bin Yahweh, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinem Ruhm den Götterbildern. Das ist genau das Gegenteil. Sünde ist, ich setze mich selbst auf den Thron. Ich habe Ehre. Es geht um mich. Und Gott sagt, auf dem Thron sitze ich. Es geht um meine Ehre und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Das ist sehr nachdenklich, wenn wir da einfach still werden und das mal so in unseren Gedanken bewegen. Die Sünde in unserem Herzen, der Kern der Sünde in uns besteht also darin, dass wir Ehre für uns selbst beanspruchen. Und alles ist dem untergeordnet. Unser Verhalten dann, es ist alles darauf ausgerichtet, dass es um mich gehen muss. Und Zorn ist direkt mit diesem Anspruch verbunden. Zorn und Wut sind genau mit diesem Anspruch verbunden. Es muss jetzt in diesem Moment nach meiner Pfeife gehen. Und wenn nicht, gebe ich das zu verstehen, indem ich wütend werde, indem ich zornig werde. Ich werde also zornig, wenn dieser Anspruch in welcher Form auch immer nicht erfüllt wird. Unser Herz sagt, ich will dieses und jenes jetzt und bekomme ich es nicht, reagiere ich entsprechend. Zorn ist also ein Ausdruck davon, dass meine Vorstellungen, so wie ich mir das jetzt gerade denke, nicht zum Zug kommen. Vielleicht in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde, auf Arbeit, sogar auf der Autobahn. Ja, auf der Autobahn. Die Autobahn ist ein Feld, wo man sehr oft Zorn begegnet. Wenn du nicht schnell genug überholst zum Beispiel und du siehst schon im Rückspiegel, oh, da kommt einer angerauscht. Lichthupe, dicht auffahren, wo du sagst, geht ja gar nicht, ist ja so viel Platz zwischen den beiden Stoßstangen und die Faust und im schlimmsten Fall noch mehr. Ich will jetzt hier durch, mit dieser Geschwindigkeit weg. Das ist eine Bagatelle aus unserem Alltag. Aber es zeigt, was da los ist in unseren Herzen. Aus diesem Grund gibt es so viele Probleme in unseren Ehen, in unseren Familien, in unseren Gemeinden. Lesen Sie mal Jakobus 4, Vers 1. Und ich möchte gerne, dass wir diesen Zusammenhang verstehen, weil er ganz wichtig ist. Deswegen erlaube ich mir noch mal 2 Minuten extra zu nehmen, hier bei diesem Punkt. Jakobus 4, Vers 1 steht, woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Hier wird auf ein äußeres Ergebnis, in dem Fall Kriege und Streitereien, Bezug genommen, was aber den Ursprung im Inneren hat, nämlich in den Lüsten, die in den Gliedern streiten, oder in den Begehrlichkeiten, die in den Gliedern streiten. Es ist also etwas in uns, was einen Krieg verursacht, was immer wieder zu dem Schluss kommt, dass man mit der Faust auf den Tisch hauen muss, zumindest nach eigenem Empfinden. Immer wieder brodelt es und kocht etwas hoch, oder ich verdränge es, indem ich es nach innen fresse. Es ist trotzdem genauso da. Das heißt, mit dieser Frage, die Jakobus hier stellt, nimmt er auf ein Ergebnis. Er schaut auf die Empfänger des Briefes und sagt, schaut, ihr habt Streit unter euch. Es sind sogar Kriege unter euch. Da bekriegen sich einige Einzelne vielleicht. Oder mehrere. Gibt es vielleicht Parteiungen. Die Seite und die Seite. Er fragt nicht, warum, sondern er legt den Finger gleich in die Wunde und sagt, woher kommt denn das? Woher? Nicht, warum ist das da? Warum? Woher kommt es? Kommt es nicht aus eurem Innern? Kommt es nicht aus euren Herzen? Und ich möchte mal ein ganz normales Alltagsbeispiel nehmen. Und ich möchte da auch was ganz Wichtiges herausstellen. Wir sind immer geneigt, hier geht's, wenn man wütend wird oder zornig wird, dann hat das mit sündigen Dingen zu tun. Ja, klar ist Zorn Sünde. Und Wut ist auch Sünde. Aber manchmal sind es Gründe, die uns dazu veranlassen, die in Ordnung sind. Lass es mich erklären. Es gibt legitime Dinge in unserem Leben, die völlig in Ordnung sind, die uns aber einen Anlass geben, sündig, zornig zu werden. Beispiel: Wenn du nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommst, ist es ein völlig legitimer Wunsch und ein völlig legitimes Anliegen, wenn du sagst, wenn ich nach Hause komme, ich brauche unbedingt Ruhe. Ich brauche unbedingt Entspannung. Ich muss mich mal eine halbe, dreiviertel Stunde zurückziehen, keinen Lärm um den Ohren, ich brauche einfach die Ruhe. So, das ist dein Wunsch. Und dieser Wunsch ist völlig legitim. Ist völlig in Ordnung. So, dann kommst du nach Hause und was erwartet dich? Trubel, Heiterkeit, keine Ruhe. So, jetzt liegt's an dir. Was machst du aus der Situation? Beherrscht dich der Wunsch auf Ruhe, dann wirst du zornig. Verstehen wir den Zusammenhang? Es gibt legitime Dinge, die sind völlig in Ordnung. Aber wenn sie mich beherrschen, wenn ich alles daran setze, diese Sache, die eigentlich gut ist, umzusetzen, dann werde ich zornig, wenn mir da was in die Quere kommt. Es geht also nicht immer um Dinge, die an für sich schon falsch sind, die man tut, wo man dann zornig wird. Das können ganz normale Dinge sein, die gut sind. Und das ist, wo ich mich irgendwann gefragt habe, und du vielleicht auch, ja, was ist denn jetzt der Grund, warum reagierst du denn jetzt so? Es war doch eigentlich gar nichts. Du wolltest doch nur, in dem Fall, Ruhe. Ja, das ist in Ordnung. Aber wenn es dich beherrscht, dieser Wunsch und der Drang nach Ruhe, dann wirst du wütend, wenn dir jemand in die Quere kommt und dir die Ruhe nimmt, die du für dich jetzt gerade beanspruchst. Das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang und ich glaube, dass das ist, was Jakobus uns sagen will. Man sagt manchmal, Hunger macht wütend. Schon mal gehört? Hunger macht böse. Ich habe das schon öfter gehört. Und das ist wirklich so. Bei manchen ist es so, wenn die Hunger haben und dann nichts bekommen, werden die richtig knatzig und richtig. Das ist ein legitimer Wunsch. Ich möchte was essen. Aber er darf mich nicht beherrschen, weil ich sonst zornig werde. Wenn ich diesen legitimen Wunsch nicht erfüllt bekomme. Also achten wir mal auf unseren Alltag. Wir haben Bedürfnisse. Eben nach Ruhe, nach Essen, nach Trinken, nach Schlaf, nach Arbeit, nach Freude. Ich hoffe, ich darf das hier sagen. Du darfst dir auch ein Fußballspiel ansehen. Wenn es nicht zum Götzen wird. Darfst du. Aber das darf dich nicht beherrschen. Weil dann wird es zum Götzen, dann wird das Essen zum Götzen, dann wird die Ruhe zum Götzen. Und immer wenn etwas ein Götze in deinem Herzen geworden ist und du bekommst das nicht, dann wirst du zornig. Das können schlechte Dinge sein, das kann das neue iPhone sein und das kann aber auch das Ruhebedürfnis sein. Das spielt überhaupt keine Rolle. Egal was es ist. Ob es ein legitimer Wunsch ist oder ein, wo du sagst, ist ein Luxusgut, das muss ein Christ nicht haben. Kein Konsumgut, sondern Luxusgut. Also ganz wichtig, egal was es ist, ob an für sich gut oder nicht so gut, alles kann dazu dienen, dass ich zornig werde, wenn es mich beherrscht. Und gehen wir mal durch den Alltag und mit dieser Brille auf und untersuchen unseren Alltag mal dementsprechend. Es gibt Auslöser, drittens Auslöser für Zorn und Wut. Wir haben schon gehört, Zorn wohnt in unseren Herzen und ich möchte diese Dinge, die das auslösen, beziehungsweise auslösen, klingt so, dass sie dort den Ursprung haben. Besser ist, wenn man sagt, sie fördern es. Sie fördern es, Dinge von außen, die kommen, die unseren Zorn fördern können. Der in uns den Herzen den Ursprung hat, wird sozusagen angestachelt durch etwas von außen. Ich habe die hier in diesem Büchlein als Auslöser überschrieben. Und ich lese sie euch mal vor. Ich kann darauf nicht eingehen, auf die einzelnen. Ihr könnt das gerne selbst tun in dem Büchlein. Auslöser für Zorn und Wut sind Provokation. Manche fühlen sich provoziert, obwohl sie das manchmal gar nicht werden. Man kann sich provoziert fühlen und dann gibt man dem in seinem Herzen Raum, dem Zorngefühl. Es gibt Enttäuschungen, zweitens. Enttäuschungen haben mit Ansprüchen zu tun. Ansprüche. Ja, also ich erinnere nochmal an das Beispiel, ich komme nach Hause und möchte Ruhe, das ist ein Anspruch. Und das kann alles Mögliche sein, haben wir gehört. Und wenn dieser Anspruch nicht erfüllt wird, reagiere ich entsprechend. Kann ein legitimer Anspruch sein, aber auch ein schlechter. Enttäuschung also. Drittens, Ohnmacht. Ohnmacht löst auch Wut aus. Nicht das Ohnmächtigwerden, indem man ohnmächtig umfällt, aufgrund von Kreislauf Zusammenbruch oder anderen Sachen, sondern Ohnmacht im Sinne von, wenn man das Empfinden hat, dass man bestimmten Menschen, zum Beispiel einem Vorgesetzten, hilflos unterworfen ist. Wenn man einer Willkür ausgesetzt ist, auf Arbeit zum Beispiel, das ist ja auch nicht selten in der heutigen Zeit, dass man in so einem Hamsterrad der Sklaverei drin ist und das nicht mehr aushält, dann entsteht Ohnmacht, weil du kannst nichts tun dagegen. Oder wenn man bestimmten Umständen einfach unterlegen ist. Ein vierter Grund wäre Bitterkeit. Bitterkeit entsteht zum Beispiel durch Zwistigkeiten unter Geschwistern. Bitterkeit ist auch angestauter Ärger. Es heißt im Kolosserbrief über die Ehemänner, sie sollen nicht bitter gegen ihre Frauen werden. Wäre es gut, wenn man fragt, warum, unter welchen Umständen ist ein Mann bitter geworden gegen seine Frau, das ist auch ein Thema für sich, was nicht von heute auf morgen geschieht. Und Bitterkeit ist wiederum ein Keimboden für zornige Herzen oder für zorniges Handeln. Es steckt ja am Herzen für zorniges Handeln, Bitterkeit. Angestauter Ärger. Fünftens, Egoismus, sündige Begierden. Das haben wir gerade auch gesagt. Egoismus kann auch gute und legitime Ziele haben. Kränkung wäre ein Grund. Sprüche 15, Vers 1 heißt, eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Sprüche 15, 1. Ein siebter Grund wäre Überarbeitung und Stress. Schlafmangel ist ein Riesenthema. Schlafmangel fordert unsere zornigen Herzen heraus. Das ist wirklich so. Deswegen sollten wir auch darauf achten, vergleich dich nicht mit jemandem, der nur 5 Stunden Schlaf braucht, wenn du schon jahrelang merkst, es funktioniert nicht. Schlaf aus. Das heißt nicht, dass du dich in dem Bett drehen sollst, wie die Tür in der Angel. Aber wir brauchen das. Wir brauchen Erholung, wir brauchen Ausgleich. Der Herr hat nicht umsonst zu den Jüngern gesagt, nach einer anstrengenden Predigtreise, kommt und ruht ein wenig aus. Eifersucht wäre zu nennen. Ein neunter Grund, nicht intakte Ehen, das habe ich schon kurz angesprochen, wenn man zornig auf den Ehepartner ist. Zehntens, mangelnde Erziehung, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, steht da. Es steht nicht da, reizt zu irgendwas anderem, sondern es steht da explizit, reizt sie nicht zum Zorn. Das wäre auch ein Thema für sich, Näheres dann in der schriftlichen Form. Dann gibt es geistlichen Missbrauch, Verletzungen der Seele bei Kindern zum Beispiel, das wäre ein 11. Punkt. Ein 12. wäre vaterlose Kinder, das ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft geworden. Diese Patchwork-Familien, alleinerziehende Familien. 13. Punkt, Erkrankungen wie Migräne zum Beispiel, echte Migräne, das ist immer mit Gereiztheit zu tun, auch mit einer erhöhten Aggressivität auch. Es ist aber in dem Fall bedingt durch eine nervliche Entzündung oder eine Entzündung der Gefäße im Gehirn. Das heißt nicht, dass ich es damit entschuldigen kann, aber ich habe dort einen Förderer für mein Zornigsein, was in meinem Herzen ist. Und ich muss mich darauf einstellen und entsprechend damit umgehen. Wenn ich weiß, dass ich an sowas leide, was mich herausfordert, gereizt zu sein und zornig zu reagieren, dann sollte ich mir was einfallen lassen, damit entsprechend umzugehen. 14. Hormonelle Schwankungen spielen eine Rolle. Und natürlich, vielleicht habt ihr schon mal gehört, 15. Punkt, welcher Typ bin ich eigentlich? Es gibt ja verschiedene Menschentypen. Bei dem anderen kommt es schneller raus, bei dem anderen weniger. Das gibt es noch viel mehr Gründe, die das fördern können in uns. Es gibt eine ganze Palette von Auswirkungen, was Zorn mit sich bringt. Da gehe ich auch in diesem Büchlein drauf ein. Ich lese mal Sprüche 19, Vers 19. Da wird uns gesagt, welche Auswirkungen sündiger Zorn hat. Sprüche 19, 19. Wer maßlos zornig ist, muss seine Geldbuße zahlen. Ich muss sagen, jetzt war ich geblitzt, da ist der Blitzer. Gott blitzt das. Gott sieht das. Und du bekommst kein Knöllchen zugeschickt. Aber du musst es in deinem Leben bezahlen. Ich habe das selbst erlebt, du selbst vielleicht auch in deinem Leben, wenn du zornig bist, wenn du Gefühlsausbrüche hast, die nicht gut sind, du musst dafür bezahlen. Es hat immer Auswirkungen. Ich meine nicht, dass du dort einen Geldschein auf den Tisch legen musst, aber du musst dafür bezahlen. Im schlimmsten Fall mit einem Zerbruch von Beziehungen. Weil die Leute dir aus dem Weg gehen und sagen, nee, mit dem will ich nichts zu tun haben. Es hat Auswirkungen auf deine Familie, auf deine Kinder, auf deinen Arbeitskollegen, auf den Bruder, auf die Schwester in der Gemeinde. Es hat Auswirkungen auf deine eigene Gesundheit. Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass ein bestimmter Drüsensaft entwickelt wird, wenn man ständig unter Strom steht in Form von Zorn und Wut. Ein Drüsensaft, den hat man abgezapft, den Menschen, hat ihm einem Tier eingespritzt und dieses Tier ist innerhalb von kurzer Zeit gestorben. Der Körper produziert ein Gift, wenn man maßlos zornig wird. Und manchmal sieht man es den Menschen auch an, im Gesicht. Das und viele weitere Auswirkungen hat Zorn. Wir können es zusammenfassen mit Sprüche 27, Vers 4. Dort steht, grausam ist der Grimm und überflutend der Zorn. Sprüche 27, Vers 4. Er durchflutet den ganzen Menschen. Den Geist und die Seele als immateriellen Teil und den Leib. Der ganze Mensch ist davon betroffen. So, und jetzt die wichtige Frage, fünftens, was können wir dagegen tun? Was kann ich dagegen tun? Was kannst du dagegen tun, wenn du merkst, dass so etwas in deinem Leben vorkommt? Zunächst ist ein Eingeständnis nötig, dass ich damit Probleme habe. Dass ich damit Probleme habe, nicht der da drüben sitzt und der hat mich ja so böse behandelt. Oder mein Arbeitskollege oder der vor mir auf der Autobahn fährt. Das ist nicht der Ursprung. Sondern ich muss zu der Erkenntnis kommen, jawohl, ich selbst bin's. Ich selbst. Nicht die Umstände, nicht andere Personen. Erinnern wir uns, was der Herr Jesus gesagt hat. Aus dem Herzen heraus kommt unser ganzes Leben. Sprüche 4,23 als wichtigen Vers. Anderen können wir was vormachen, aber es bringt niemandem etwas, wenn wir versuchen, Gott etwas vorzumachen. Er durchschaut uns, er kennt jede Kammer unseres Herzens ganz genau. Er durchleuchtet unser ganzes Leben. Hebräer 4, Vers 12. Wir können vor ihm schauspielern, wir können alles machen. Aber er legt alles offen. Sein Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es durchdringt alles. Alles, das Mark und das Gebein, die Gedanken, das Herz. Es ist alles offenbar vor dem, mit dem wir es zu tun haben. Ihm können wir nichts vormachen. Und deshalb ist das Erste und Wichtigste ein Eingeständnis. Herr Jesus, ja, ich habe ein Problem damit. Und ich bitte dich, hilf mir. Hilf mir, daran zu arbeiten. Ich möchte einen wesentlichen Punkt nennen, der uns hilft, dagegen anzukämpfen. Alle anderen, vielleicht nenne ich sie nur noch, dass wir sie gehört haben. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns mindestens diesen ersten Punkt ansehen, auch wenn die Zeit schon rum ist. Aber es ist ein grundsätzlicher Punkt, der uns hilft. Und davon haben wir alle schon gehört. Es ist Dankbarkeit. Da denkst du jetzt, wieso das? Warum? Wieso ist das ein Gegenmittel dagegen? Gegen zornig werden. Lesen wir mal Kolosser 3, Vers 8. Wir haben das schon gelesen vorhin, aber wir haben dieses Wort überlesen. Ich lese nochmal diese Aufforderung. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut und Bosheit und Lästerung und so weiter. Und jedes schändliche Reden aus eurem Mund. So, und jetzt lesen wir uns den Parallelvers im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 3. Da geht es auch um die Veränderung unseres praktischen Lebens. Und das ist der Parallelabschnitt zum Kolosserbrief. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen. Stattdessen aber Danksagung. Ist ja all diese Dinge, die hier Paulus aufzählt und auch im Kolosserbrief aufzählt, sind alles Dinge, die aus unserem Herzen kommen. So, und er nennt hier fast in einem Nebensatz, was man ganz leicht übersehen kann, das Gegenmittel. Danksagung. Was haben wir uns gesagt? Zorn ist Sünde und Sünde ist, ich will mich auf den Thron setzen. Und was hilft dagegen? Zu danken. Gott zu danken, dass er da ist, dass er auf dem Thron sitzt. Wenn ich zornig im Alltag reagieren möchte, weil mir etwas nicht gestattet wird, was ich gerne möchte. Weil mir etwa jemand in die Quere kommt, in meiner Familie zum Beispiel. Oder meine Ehefrau. Oder sonst wer aus der Gemeinde. Dann halte inne und danke für diese Person. Danke für diese Person. Danke, dass sie in deinem Leben ist. Danke dir für die Umstände, in denen du bist. Danke Gott dafür, dass er dich gerettet hat. Warum? Danksagung ist ein Frontalangriff auf die Sünde in uns, auf den Egoismus in uns. Wenn du Danke sagst, dann kämpfst du in dem Moment gegen die Sünde in dir. Danksagung. Ja, und dann gibt es noch andere Hilfen, die möchte ich jetzt nicht mehr nennen. Ich möchte abschließen. Ich möchte uns ermutigen. Wenn wir meinen, das wird nie etwas, oder wie soll ich dieser Sache in meinem Leben Herr werden, dann hab Mut. Du selber kannst der Sache nicht an den Kragen. Das möchte der Geist Gottes in dir und in mir tun. Aber wichtig ist, dass wir die Erkenntnis gewinnen, dass wir selbst das Problem sind, nicht um uns herum die Umstände oder andere Personen. Und ich möchte abschließen mit Jesaja 55, Vers 10. Das ist wahrscheinlich aus dem Zusammenhang etwas entlehnt, aber wir dürfen das, wenn wir keinen Mutwillen damit treiben, lesen. Und ich möchte gerne das, weil hier geht es um Gottes Wort, was nicht leer zurückkommt. Es ist sein Wort, was etwas bewirken wird. Und da heißt es in Vers 11, Jesaja 55, Vers 11, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht, es wird nicht leer zu mir zurückkehren. Also wenn du Gottes Wort Raum gibst in deinem Herzen, dann wird es eine Veränderung bewirken. Es wird bewirken, was mir gefällt, und es wird ausführen, wozu ich es gesandt habe. Denn in Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und die Hügel werden vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes werden in die Hände klatschen. Und jetzt kommt so ein Bild. Das finde ich ganz wunderbar, dieses Bild in Vers 13. Statt der Dornensträucher werden Wacholderbäume aufschießen. Und statt der Brennnesseln schießen Myrten auf. Der Dornstrauch des Zorns in deinem Leben kann zu einem Wacholderbaum werden. Der kann in Sanftmut verwandelt werden. Der Zorn kann zu Sanftmut werden. Und die Brennnessel der Wut zu Liebe. Und das kann Gott, das kann der Herr bewirken in uns. Ich schließe ab mit einem Zitat von Luther. Er hat einmal gesagt, Sanftmut ist der Himmel, Zorn die Hölle. Die Mitte zwischen beiden ist diese Erde. Darum, je sanftmütiger du bist, desto näher bist du dem Himmel. Lass uns beten zusammen. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir herzlich danken. Du bist so gut zu uns, du meinst es so gut mit uns. Du liebst uns, du gibst uns nicht auf. Du hast uns den Geist gegeben, der uns verändern möchte. Danke für die Gabe des Heiligen Geistes, der in unseren Herzen wohnt. Und wir wollen dich bitten, dass du uns dadurch weiter veränderst. Herr, danke, dass du uns dieses wichtige Thema zeigst, dass du es uns anhand der Schrift zeigst und dass dein Wort so großes Gewicht darauf legt, auf unser Herz und auf den rechten Umgang mit Zorn und mit Wut. Herr, du siehst unser Leben, du ertappst uns auch, du durchleuchtest uns und wir können vor dir nichts verbergen und das wollen wir auch nicht. Herr, wir beten darum, dass du unsere Herzen veränderst. Dort ist der Ursprung unseres Seins, unseres Lebens, unsere ganzen Gedanken, unsere Worte, unsere Taten haben alle in unserem Herzen den Ursprung. Bitte hilf, dass wir darauf achten, auf unser Herz den Wert zu legen, nicht auf unser Verhalten zuerst. Hilf uns dabei, gib uns Weisheit, gib uns Mut, gib uns Geschwister an die Seite, die uns helfen. Danke, dass du uns dein Wort gibst und dass du uns Bücher gibst, die uns auf Dinge hinweisen, wo wir vielleicht noch nicht Bescheid wissen. Hab herzlich Dank für Brüder und Schwestern, die uns lehren, die uns helfen auf dem Weg dir nach. Ich möchte auch ganz persönlich dafür danken. Danke für diesen Vormittag, danke für deine Liebe. Bitte segne uns und halt deine Hand über uns. Amen.